Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Nachgefragt Udo Schauder. Reparieren statt vorbeugen. Warum Deutschlands Herzvorsorge ein Update braucht. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Udo Schauder, dem Mitinitiator und Vorsitzenden des Impuls, Think Tank Herzkreislauf. Im Fokus steht die Frage, warum Deutschland trotz hoher Gesundheitsausgaben bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen seit Jahrzehnten nur im europäischen Mittelfeld liegt.
Udo Schauder hat den Think Tank 2017 mit ins Leben gerufen und führt ihn heute gemeinsam mit Dr. Martina Klöpfer. Er studierte Medizin und war anschließend in verschiedenen leitenden Funktionen in der Industrie tätig und stand dem Patientenunterausschuss des Verbands Forschende Arzneimittelhersteller VFA vor.
Der Impuls Think Tank Herz-Kreislauf ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Berlin. Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören stärker in das Zentrum der Diskussion. Wissenschaftlich, gesellschaftlich und politisch. Der Think Tank Herz-Kreislauf führt ausgewiesene Experten aus Politik, Wissenschaft, Ärzteschaft, Krankenkassen, Verbänden, Patientenorganisationen, Ethik und Gesundheitswirtschaft zusammen, um die Aufmerksamkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einem integrierten Ansatz auf unterschiedlichen Ebenen zu verbessern. Seit dem Start im Jahr 2017 ist die gesamtgesellschaftliche Initiative auf 29 Mitglieder gewachsen. Einzelpersonen ebenso wie Organisationen und Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Ihre Forderung, Vorbeugung politisch verbindlich zu verankern, ist auch der Ausgangspunkt dieses Gesprächs.
Guten Tag, Herr Schauder. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Ja, schönen guten Tag, Herr Nitz. Vielen Dank.
Herr Schauder, gehen wir doch zum Start mal rein. Deutschland gibt pro Kopf fast das meiste Geld für die Gesundheit in der ganzen Europäischen Union aus, belegt aber bei der Lebenserwartung und konkret auch bei Herzgesundheit nur einen Platz im Mittelfeld. Woran liegt es, dass wir Weltmeister im Reparieren, aber Schlusslicht im Vorbeugen sind?
Ja, das ist, wir geben wirklich viel Geld für die Prävention aus. Im Großen und Ganzen aber erzielen wir vergleichsweise wenig Gesundheitsgewinn. Und in meinen Augen, denke ich, ist das ein systemisches Problem. Unser System belohnt die Behandlung stärker als die Vermeidung, also Kuration vor Prävention. Und da könnte man wahrscheinlich an die Wurzeln gehen, denn unser System wurzelt ja immer noch auf dem Bismarckschen Gesetz von 1883. Und dort hat man mehr oder hat man erstmals die Arbeitsfähigkeit in den Mittelpunkt gestellt und hat nicht die Gesunderhaltung betrachtet, sondern hat eben gesehen, wie kann man Arbeiter, die krank sind, wieder arbeitsfähig machen. Und das ist eben leider immer noch der Fall. Und wir haben eben, das sind die Folgen, ja. Wir bezahlen eben wirklich die Kuration, also den Krankheitsfall. Das muss erst eingetreten sein. Und dann geht es los. Und wir haben auch im Vergleich zu anderen Ländern in der EU große soziale Unterschiede bei den Risikofaktoren. Und ich glaube, das sind einigen der Punkte, wo wir wirklich ansetzen müssten. Und natürlich ist Prävention auch viel schwieriger als die Reparatur, sage ich mal. Wenn ein junger Mensch eine Herzoperation hat, dann ist der medizinische Erfolg nach der Operation sofort sichtbar. Wenn wir einen gleichaltrigen jungen Menschen aufgrund guter Präventionsmaßnahmen behandeln und er 20 Jahre später keinen Herzinfarkt bekommt, ist das äußerst schwierig nachzuweisen. Ja, das sind einfach die Punkte, also dass wir Wir haben die Krankheit, wir gehen zum Arzt, der stellt eine Diagnose, eine Therapie, abrechenbare Leistung. Das ist die Folge. Wir müssten Risikofaktoren erkennen, Verhaltensänderungen bewirken, damit die Krankheit gar nicht erst auftritt.
Auf jeden Fall bringen Sie unsere Hörerin doch mal ganz kurz auf den Stand. Sie sind Vorstandsvorsitzender von Impuls, den Think Tank für Herz-Kreislauf. Das ist ein eingetragener Verein. Was hat Sie bewogen, diesen Verein zu gründen und was sind die genauen Ziele, die Sie bewegen?
Ja, also die Idee ist mir gekommen, als ich noch aktiv im Berufsleben stand. Und in meiner damaligen Funktion habe ich natürlich auch die großen europäischen Kongresse besucht. Und da gab es, ich meine, es wäre 2016 gewesen, also ich will mich aufs Jahr nicht festlegen. Es gab auf jeden Fall einen europäischen Kardiologenkongress in Rom. Und da waren alle sich mal wieder sehr einig, sprich Diabetologen, Kardiologen und auch die WHO traten gemeinsam auf, stellten fest, wie gut sie doch zusammenarbeiten. Aber Todesursache Nummer eins weltweit bleibt Herz-Kreislauf. Okay, habe ich mir gedacht. Du kommst aus Deutschland. Diese Einigkeit zwischen den Fachgruppen habe ich in der Form weder in meinem Studium noch später im Berufsleben so gesehen. Und wir sind ein sehr wohlhabendes Land. Herz-Kreislauf-mäßig stehen wir aber seit Jahrzehnten immer irgendwo im europäischen Mittelfeld. Gut, und da kam so meine Überlegung, da muss man doch irgendwas tun. Und ich sag mal, wenn die Fachgruppen schon der Überzeugung sind auf der globalen Ebene, dass sie ja gut zusammenarbeiten, ich der Überzeugung war, das ist in Deutschland nicht so, habe ich mir überlegt, was muss man tun? Wen muss man zusammenbringen und wer könnte etwas bewegen? Und dann war eben einfach der Schluss, wir brauchen so etwas wie einen politischen Aufruf, und dazu bedarf es ja eines Thinktanks. Und dann kam eben die Idee, diesen Thinktank anders zu gestalten als vielleicht das, was man sonst so üblich macht. Wir wollten also einen gesamtgesellschaftlichen Thinktank gründen. Und das Ziel ist eben, dass unterschiedliche Akteure zusammen die Aufmerksamkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einem integrierten Ansatz, auf unterschiedlichen Ebenen verbessern, um die Potenziale für Forschung, Prävention und Versorgung zu verbessern. Und das Ganze, haben wir gesagt, wollen wir auf der bundespolitischen Ebene spielen.
Und inzwischen fordern Sie, dass eben Prävention keine freiwillige Kassenleistung sein soll, sondern dass daraus eine staatliche Pflichtaufgabe werden muss. Welche Maßnahmen müssen Ihrer Ansicht nach jetzt Vorrang haben? Geht es um mehr Aufklärung für die Einzelnen oder geht es auch um gesetzliche Leitplanken wie Werbeverbote oder auch die Zuckerabgabe?
Also ich möchte mich da, ich sehe, Aufklärung ist wichtig. Ich möchte aber nicht zwischen Aufklärung und Regulierung wählen. Also für Herz-Kreislauf-Prävention ist ja die entscheidende Frage, was bekomme ich für meinen Euro, den ich einsetze, mit einer politischen Maßnahme, wie kriege ich den größten Bevölkerungseffekt heraus? Und ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass wir die Lebensverhältnisse, die Lebensumgebung verändern und nicht den Zeigefinger erheben, du musst oder du darfst nur. Aufklärung ist wichtig, aber sie hat natürlich strukturellen Schwächen. Sie erreicht Menschen in unterschiedlichen Situationen und verlangt vor allen Dingen individuelle Entscheidungen. Und ich glaube, wir haben zwar ein SGB V und wir haben dort einen Paragraphen 1. Da drin steht etwas, was in meinen Augen ganz, ganz dick nach vorne muss. Da ist nämlich zum einen die Solidarität gefordert. Da freuen wir uns alle drüber. Aber zum anderen steht da auch die Eigenverantwortung. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein wenig zu kurz kommt, weil wir es gelernt haben oder ja, im Laufe der Jahre gelernt haben, Verantwortung zu delegieren. Ein anderer macht schon. Ich habe eingezahlt, ich bekomme dafür. Und ja, wenn wir jetzt mal runtergehen, das Wesentliche bei der Prävention sind keine Neuigkeiten. Ernährung und Bewegung steht da im Vordergrund. Und bei Ernährung ist es so, das sagt jeder, ja, haben wir verstanden. Gleichzeitig bewerben wir aber massiv billige, ungesunde Produkte. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ein Staat eingreifen könnte. Und das ist dann gerade bei Kindern natürlich, die ja die nachfolgende Generation sind, glaube ich, besonders wichtig, dass wir Werbung reduzieren für eben stark Zucker-, Fett- oder salzhaltige Produkte und versuchen auch hier die Wünsche ein wenig umzulenken. Und Werbeverbote sind sicherlich große Dinge. Die Zuckersteuer, würde ich sagen, ist ein sinnvoller Ansatz, wenn man auf zuckerhaltige Produkte geht. Ja, wenn man einfach versucht, hier nach Zuckergehalt die Dinge zu staffeln. Das Wesentliche ist dabei, ja, wo geht das Geld dann hin? Kann man dieses Geld, geht es in die Staatskasse oder kann man es in die Prävention, vielleicht in eine Bundesstiftung, hineinbringen? Wesentlich ist doch dabei, wenn man es staffelt, dass hier auch der Hersteller gefragt ist. Also er sieht ganz einfach, wenn ich hier meine Rezeptur verändere, dann hat das auch für mich den Vorteil, dass ich weniger zahlen muss.
Ich glaube, man müsste auch ein Stück weit vielleicht mit dem Paradigma brechen, dass gesunde Ernährung nicht schmackhaft ist. Also das ist ja so ein Grund, Jungtim, ja, gesund, aber wenn man zum Beispiel Marmelade anschaut, da gibt es Produkte, die haben 60% Zuckeranteil. Es gibt aber ähnlich schmackhafte Produkte, die haben unter 30% Zuckeranteil. Also man müsste einfach sagen, ja, ich glaube, man müsste da so eine positivere Werbung auch für gesunde Ernährung machen.
Bin ich natürlich komplett bei Ihnen, wie Sie sich denken können. Ich sehe natürlich, und das ist eben das, wo ich sagte, hier müssen wir einfach mit dem Zuckergehalt die Preise staffeln. Ja, es ist ja heute so, dass diese 60-prozentige Marmelade, von der Sie sprachen, deutlich günstiger ist. Ja, und ich sag mal, wir haben im Augenblick eine Situation, wo der Euro eben nicht so locker sitzt und wo viele Menschen auf das achten müssen. Und wenn wir hier überlegen, ein Zusammenspiel von einer Zuckerabgabe, dass wir Obst, Gemüse günstiger machen, dass wir dafür sorgen, dass wir eine gesunde, da gibt es ja auch Kriterien, was ist gesund, gesunde Schulverpflegung bekommen. Und das Geld dann in die Prävention bringen. Ich glaube, dann hätten wir ein Hebel gefunden, etwas in die Richtung zu machen.
Auf europäischer Ebene gibt es ja inzwischen mit dem EU Safe Hearts Plan einen einheitlichen Standard für Herzgesundheit. Könnten Sie uns nochmal aufklären, was machen denn die Nachbarländer hier schon bereits besser als wir hierzulande in Deutschland? Und welche konkreten Hebel fehlen uns denn am dringendsten, damit wir da aufholen könnten im europäischen Vergleich?
Ja, vielleicht erstmal der EU Safe Heart Plan, der möchte ja Dinge auch, dass sie umgesetzt werden. Also das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und der setzt eben an und hat Kohorten zusammengefasst und sagt eben, wir möchten, dass bis 2035 75% der 25- bis 64-Jährigen und 90% der über 65-Jährigen jährlich den Blutdruck messen lassen. Ja, das klingt sehr lapidar, aber ähnliche Zielquoten gibt es eben dann für Cholesterin und Blutzucker. Und das Ganze soll münden eben dann in einen nationalen Herz-Kreislauf-Plan. Und Ihre Frage, was machen andere Länder anders als wir? Das ist eben, wir müssen unsere Dinge ein wenig verändern. Gucken wir uns Norwegen an. Norwegen hat vor Jahren einen Public Health Act erlassen. Und dieser Public Health Act sagt, dass Gesundheit ausdrücklich in allen staatlichen Einheiten, also Ressorts, umgesetzt werden muss. Das heißt also Health in all policies. Da sprechen wir auch in Deutschland häufig drüber, aber der Gesundheitsminister hat dann die Probleme, wenn er das anspricht, dass die anderen sagen, ja, wieso, das ist doch gesund, das hat doch mit uns nichts zu tun. Ja, aber Gesundheit ist eben ein übergreifender Faktor, der genauso in der Städteplanung eine Rolle spielt, wie in der also im Landwirtschaftsministerium untergebracht werden muss. Und ich sage mal, am Ende wird auch der Finanzminister davon profitieren, denn nur eine gesunde Bevölkerung wird uns Wirtschaftswachstum bringen können. Ja, wenn wir alle krank sind, wird das nicht vorangehen. So, das war ein Beispiel aus Norwegen. Frankreich hat ganz aktuell eine nationale Strategie gegen Herz-Kreislauf- und neurovaskuläre Erkrankungen in 2026 gemacht. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil Frankreich ja genau quasi auf diesen Safe-Heart-Plan reagiert und damit zuerst das Risiko erkennen wird, bevor es zu der Erkrankung kommt. Also die haben frühe Screenings auf kardiovaskuläre Erkrankungen, einschließlich familiärer Hypercholesterinämie und das auch speziell bei Kindern, also Neugeborenen-Screening. Ja, und ich sag mal, beim Cholesterin gibt es ja zwischenzeitlich, wissen wir das ja auch, Untereinheiten, wie zum Beispiel Lipoprotein klein a. Ja, ein Wert, den man bei einem erwachsenen Mann oder bei einem Jugendlichen nur einmal im Leben messen muss, um ein Risiko vorherzusagen. Bei einer Frau muss man das zweimal machen. Einmal vor und einmal nach der Menopause. Ja, da verändert sich eben etwas. Aber ich sag mal, so ein Wert ist ja kein Kostenfaktor, wenn man den Nutzen dann daraus sieht. Weil ich sag mal, abrechnungstechnisch zwischen 15 und 25 Euro. Also, worüber reden wir? Ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen die größte Position im deutschen Gesundheitswesen mit jährlich circa 64 Milliarden aus. Also, das ist natürlich eine Hausnummer. Da müsste man schon gucken, wo könnte man etwas sparen. Dänemark hat Prävention standardisiert, wohnortnah organisiert. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. In den Niederlanden ebenfalls ein ähnlicher Plan. Da ist unheimlich viel Bewegung und wir können von unseren europäischen Nachbarn eine Menge lernen. Und müssen das Rad nicht neu erfinden. Also es gibt die Dinge schon, wir müssen ins Tun kommen.
Genau. Sie sagten eben schon bezüglich der wichtigen Punkte, also Risikofaktoren wie eben Bluthochdruck, Cholesterinwerte oder auch die Blutzuckerwerte, werden oft jahrelang nicht geprüft und damit bleiben auch Risiken unbemerkt. Kritikerinnen warnen allerdings davor, dass dadurch durch ein zu frühes Screening quasi gesunde Menschen vorschnell zu Patientinnen gemacht werden könnten. Wo meinen Sie, ist quasi die Grenze sinnvolle Früherkennung und wo würden Sie die ziehen und wo würden Sie ansetzen? Was wären sinnvolle Präventionsregeln, die wir uns geben sollten?
Ja, also ich glaube, man muss nicht auf jeden Zug aufspringen und man muss auch nicht jeden Wert überinterpretieren. Ja, also man muss immer das Gesamtkonzept sehen. So wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen ja nicht an einem Tag. Und ich glaube, ähnlich ist das mit den Messwerten, die nicht automatisch dann zu einer Medikation oder Therapie führen müssen, sondern man muss das Gesamtkonzept sehen, wie alt ist der Mensch. Und ich glaube, dass dort wirklich wir ausgezeichnetes ärztliches Wissen in Deutschland über Ärzte verfügen, die das auch dementsprechend machen und die genau wissen, sind die Tests wirklich ausreichend zuverlässig? Haben Sie eine Konsequenz für den individuellen Menschen und machen dann eine Nutzen-Schaden-Abwägung? Ja, und dann ist eben ein risikobasierter Ansatz das Sinnvollste. Und das ist ja das, was in dem EU-Safe-Fahrtplan vorgeschlagen wird, indem man sagt, wir bilden hier Kohorten, wo ein Risiko entstehen kann. Wir wollen das machen. Und ich glaube, das Allerwesentlichste ist, dass wir den Nutzen daraus dann auch sehen können. Und den können wir natürlich nur sehen, wenn wir diese Daten auch erfassen, wenn wir es nachverfolgen. Das macht keinen Sinn, Einzelwerte zu haben und jemanden damit alleine zu lassen, sondern es macht nur dann Sinn, wenn ich diesen Menschen auch wieder einbestelle und sage, hat sich denn was geändert? Also ich brauche eine vernünftige Aufklärung über das Bild des Einzelnen und dann kriegen wir sicherlich auch etwas Bewegung ins Spiel. Und ich sage mal, wir sind ja dabei, Möglichkeiten zu entwickeln, auch wenn das etwas lange gedauert hat. Aber die elektronische Patientenakte könnte hier wirklich, ich sag mal, zum Gamechanger werden, wenn wir diese Daten alle vernünftig pflegen.
Apropos Game Changer, viele, vor allem jüngere Menschen, nutzen ja auch Wearables und es ist ja ein Trend deutlich zu erkennen, dass quasi die Uhren und die sonstigen Tools stark nachgefragt und genutzt werden. Das heißt also, sehen Sie vielleicht einen Hoffnungsschimmer, dass also die jüngeren Menschen sich zumindest da etwas schon selbst aktiv um Prävention bemühen?
Ja, also zwischen, ich sag mal, deswegen ist es so wichtig, dass man natürlich den medizinischen Rat an der Stelle auch mit einbezieht. Diese Wearables sind ja keine Spiele, ja, wenn man das so nimmt. Und das muss man, ja, man darf die Einzelfaktoren dann auch nicht falsch interpretieren, weil man bei Dr. Google dieses und jenes gelesen hat, sondern dafür gibt es Experten und ich sage mal, einmal im Jahr zum Arzt gehen und mit dem Arzt über meine individuellen Daten zu sprechen, wenn ich sie denn so tracke, ist ja wunderbar. Das erleichtert die Arbeit auf beiden Seiten dann. Ja, also wer sich dementsprechend verhält, das wäre ja dann die zweite Frage. Ja, habe ich so ein Variable und ich sehe, da habe ich einen hohen Blutdruck, und das ist dann ja auch wieder individuell. Dann kommen junge Menschen an und sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm, da habe ich mal den und den Wert, sind sich aber gar nicht über die Folgen wahrscheinlich so bewusst, weil sie darüber nie aufgeklärt sind. Was bedeutet das? Ein x-faches höheres Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es tut mir ja nichts weh.
Definitiv, das sprechen Sie an, was ja auch schon der vorvorgehende Gesundheitsminister Professor Lauterbach sagte, es ist eben ein stiller Killer und da müssen wir mehr Aufklärung machen. Kommen wir also nochmal zurück zur Bundesregierung. Wenn die in dieser Legislaturperiode nur eine einzige Maßnahme für bessere Herzgesundheit umsetzen könnte, was wäre Ihr Rat? Was müssten Sie anpacken?
Ja, ich bleibe bei dem, was ich eben schon erwähnt habe. Also ich würde wirklich versuchen, ein nationales Programm zur Senkung des Blutdruckes in der Bevölkerung zu bringen. Auch kombiniert natürlich mit Lebensmitteln, weil da muss Salz aus den Lebensmitteln heraus. Bluthochdruck ist eben relativ einfach dann zu bekommen und ist ein Riesenrisikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und ich glaube, das ist gar nicht so bewusst, eben weil er dieser stille Killer ist. Und unbemerkt läuft man damit herum. Das ist eine tickende Zeitbombe, denn die Folgekosten sind dann gigantisch. Und ja, man müsste das natürlich auch simplifizieren. Also an vielen Stellen, wo man ihn messen könnte, das wäre gut. Und wir wollen nicht, dass dadurch mehr Menschen Patienten werden, sondern wir wollen, dass mehr Menschen einfach gesund sind. Und ich glaube, das ist der Punkt, den man machen kann. Und ich denke, Gesunderhaltung ist eigentlich das Wort, ist der Motor für funktionierende Systeme, die wir brauchen. Und Gesunderhaltung, und da sind wir wieder bei Health in All Policies, man kann es nicht häufig genug sagen. Und ich glaube, das ist auch das, was der neue Gesundheitsminister seinen Kollegen in den anderen Ressorts wirklich beibringen muss, dass auch in ihren Bereichen sehr wohl diverse Baustellen sind, an denen sie arbeiten müssen, um die Gesamtgesundheit in diesem Land nach oben zu bringen.
Ja, Herr Schauder, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, recht herzlichen Dank.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.